Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Daniel Landau. Mit seiner Vita als Dirigent, Betriebswirt und Diplompädagoge für Musik und Mathematik gibt es eigentlich keine Schublade, in die man den bekannten Aktivist guten Gewissens stecken könnte. Ob Flüchtlingsarbeit, Lehrerberuf, zivilgesellschaftliches Engagement oder Gastrounternehmertum, es dreht sich bei Daniel Landau immer irgendwie um Bildung und Kultur. Das sieht man auch an seinem Instagram-Kanal Schnellkritik, auf dem Kleinbühnen eine Rezension im Stil großer Live-Schaltungen bekommen. Wir werden heute über das Wechselspiel von Kunst und Bildung sprechen. Dabei haben wir keine Scheu, sowohl in den Kultur- als auch in den Schulbetrieb einzutauchen. Wie hängen diese Systeme zusammen? Wo können, ja wo müssen sie vielleicht sogar verschränkt gedacht werden? Und warum fristen beide Sektoren im aktuellen Wahlkampf ein Schattendasein? Lieber Daniel, danke, dass du heute mit mir diese Fragen anpackst.
Danke vielmals für die Einladung.
Ich will ohne Umschweife einsteigen. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, befinden wir uns mitten im Start des neuen Schuljahrs. Es ist ein Start, wo in zahlreichen Schulklassen wieder rund 30 Kinder sitzen werden. Es ist ein Start in ein Jahr, wo der Umgang mit Migration und Integration in Wien abermals Wahlkampfmunition für Rechtspopulisten sein wird. Es ist ein Schuljahr, in dem Lehrerinnen kündigen werden, motivierte Quereinsteigerinnen schnell wieder aussteigen werden, was den Lehrermangel befeuert. Du hast dich so viel mit diesem Bildungssystem befasst, in Form von Initiativen, von Volksbegehren, aber eben auch als Praktiker. Bin ich da jetzt ein Schwarzmaler oder stecken wir in einer Misere?
Schwarzmalerei ist es ganz sicher nicht. Das sind lauter Fakten, die du hier aufgezählt hast. Ich darf noch ergänzen, wir sind ja in einem Zustand, wo seit Jahren, das ist angesprochen, auch ein Pädagoginnenmangel bereits vorherrscht und wo wir auch nicht vergessen, ja eigentlich noch im Nachschwank von der ganz schwierigen Zeit, insbesondere für Kinder, Jugendliche, auch für die Lehrerinnen dann in weiterer Folge, ganz im Nachschwank von Covid, also wo es eigentlich darum ginge, Sachen aufzuholen und nicht darum, wie man sich denn auch noch herannahenden weiteren Herausforderungen stellen soll. Und da gibt es in der Tat zahlreiche Herausforderungen, beginnen damit, dass wir seit vielen Jahrzehnten darum ringen und diese zentrale Frage ist ja noch nicht wirklich zufriedenstellend einer Beantwortung zugeführt, wohin soll uns denn Bildung letztlich bringen? Und das müsste ja die Frage sein, die zuallererst beantwortet wird. Nur kommt man überhaupt nicht dazu, vor lauter Fragen, ja, der Integration, der kleinteiligen Fragen, ob es sag's jetzt trotzdem auch mal gleich vorweg, ob es Religion oder Ethik braucht oder vielleicht und oder sowohl als auch, prinzipiell ja ein Zugang, den ich befürworte. Und zentral ist, das ist angesprochen, wie kann es gelingen, dass aufgrund des Umstandes, dass mehr und mehr Kinder und Jugendliche in den Schulen sitzen, ich meine jetzt noch einmal besonders im städtischen Raum, konkret in Wien, wo wir seit über 20 Jahren explodierende Zunahme an Bevölkerung haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, und auf der anderen Seite zu wenig Pädagoginnen, zu wenig an Raum, vielleicht ein zu viel an Stoff, auch darüber kann man reden. Also ja, es kommen weitere viele Herausforderungen auf uns zu und kurz gesagt, ohne den weit über alle Maßen hinaus enormen Einsatz der allermeisten Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, wäre dies ja alles bis heute schon nicht gegangen. Und ich glaube, man kann leider mit Recht sagen, wenn wir nicht aufpassen, dann explodiert dieses Bildungssystem, fährt gegen die Wand. Was braucht's? Auch ich weiß es nicht, wie man den gordischen Knoten durchschlägt, das wäre vermessen, aber ich habe ein paar Gedanken, was es unter Umständen bräuchte.
Hau raus.
zuallererst, ich habe schon gesagt, müssen wir uns breit, partei- und gesellschaftsübergreifend der Frage widmen und diese endlich einer Beantwortung zu führen, was wollen wir denn, dass im Kindergarten, der wird ja oft vergessen, und Schule alles gelebt haben, gefühlt haben, gelernt haben, erfahren haben, beherrschen, was wollen wir denn, dass die Kinder und Jugendlichen an den von mir aus bekannten Schaltstellen, also 6 Jahre, 10 Jahre, 14, 15 Jahre, dann vielleicht 18 Jahre, was wollen wir, dass sie dort erreicht haben? Und erst nachdem wir diese Frage hoffentlich breit und wie gesagt gesellschafts- und parteiübergreifend einer Antwort zugeführt haben, erst dann würde es ja Sinn machen zu überlegen, wie sollten denn dann Kindergarten und Schulen ausschauen im 21. Jahrhundert. Es ist leider allzu wenig überspitzt, dass sie im 18. Jahrhundert sozusagen jetzt in Österreich gegründet wurden, Maria Theresia und so weiter. Und das eigentlich stimmt natürlich nicht, dass wir im gleichen Stand sind wie 1756 oder wann das war. Aber es ist im Vergleich zu allen anderen Fortschritten, die wir reihum erleben, doch erschreckend wenig weitergegangen. Also unverändert ist es so, dass wir hinterherhinken im Bildungssystem. Wir denken uns das Bildungssystem und bilden die Kinder sozusagen danach aus für Tugenden, die es eigentlich heute schon nicht mehr unbedingt
zum Beispiel
bräuchte. Also zum Beispiel Akkorddienst. Ganz vieles in der Schule ist eigentlich daraus ausgerichtet, dass du im Akkord deine Leistungen bringst, möglichst blind, möglichst ohne Fragen zu stellen. Das ist erschreckend wenig, wie ich das jetzt hier überzeichne.
Lass mich da kurz gerne einsteigen, weil das ist tatsächlich schon eine der ersten Fragen, wo wir eine sehr interessante Parallele zwischen Kultur und Bildungsbetrieb haben. Nämlich dieses sich ein bisschen davor drücken, Ziele zu benennen. Also, dass das ziellose Fluktuieren nicht reicht, sondern dass es tatsächlich da etwas braucht, wofür wir arbeiten. Vielleicht kannst du mit dem Wissen, das du ja aus beiden Bereichen hast, auch wirklich benennen, was wären denn solche Ziele im Bildungswesen, bevor wir uns mit den Strukturfragen befassen?
Ich glaube tatsächlich, vielleicht kommen wir da noch dazu, ich denke schon, während du geredet hast, habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, bei Kultur ist es tatsächlich noch herausfordernd, weil da die Ziele sozusagen vielleicht umstritten sind. Ich glaube, aber vielleicht ist es auch der mir gegebene reale Optimismus, den ich mir durchaus auch bewusst kindlich naiv vielleicht manchmal sogar erhalte. Ich glaube, dass wir im Bildungsbereich tatsächlich gemeinsame Ziele definieren könnten oder können. Eines ist für mich zumindest ganz klar, all das, was Menschen und jeder, der mit kleinen Wutzi schon einmal umgegangen ist, weiß, dass auch all das, was uns ja mitgegeben ist, also diese natürliche Leistungsbereitschaft, dieses bedingungslose Welt erforschen wollen, dieses Aufstehen, Laufen lernen, wenn man da zuschaut, wie Kleine beginnen gehen zu lernen, dann rennen die endlos oft gegen Kanten und Ecken. Man muss eher aufpassen, dass das nicht so sehr passiert und werden immer wieder aufstehen, weil sie wollen die Welt erfahren, sie wollen leisten, sie wollen etwas tun und sie sind auch zweite Grundtugend, die uns ja allen mitgegangen wird, grundneugierig. Und die dritte Grundtugend, das ist eine, die ist schon wieder umrungen. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Menschen unter Anführungszeichen gut angelegt ist und nicht böse, also nicht bewusst anderen schaden will, sondern mehr oder weniger gut ist, was gut ist. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast darüber fallen, aber dass wir im Wesentlichen als Sozialwesen angelegt sind, die anderen leben und leben lassen. Also diese, wenn wir das erhalten, dann wäre das schon ein enormer Schritt und das gelingt uns nicht. Diese Offenheit, diese Neugier und diese Leistungsbereitschaft wird, abgesehen natürlich, dass sich auch biologisch bei uns einiges tut, dann nicht nur nach dem sechsten Jahr, wenn man die Volksschule einsteigt, schon vorher im Kindergarten, sondern insbesondere dann auch nochmal bei der Pubertät. Aber ich glaube, und das zeigen uns ja auch andere Länder, dass es möglich ist, diese Neugier, sozusagen diese Pflanze, die in uns angelegt ist, wirklich zum begleitenden Wachsen und zum Erblühen zu bringen. Also ich will jetzt nicht Metaphern irgendwelcher politischen Parteien aufgreifen, aber das hat schon was, dass es im Wesentlichen darum geht und deswegen mag ich auch den Begriff Kindergarten, dass es tatsächlich um etwas geht, das angelegt ist, das zu begleiten ist und das wie verschiedene Blumen vielleicht zum Erblühen zu bringen ist, in all ihrer Buntheit, und das ist wichtig. Das heißt, das wäre das Erste, das zu erhalten. Und das Zweite, der zweite Schritt, der mir quasi als Grundprinzip so besonders wichtig ist, und ich glaube, dass wir gerade heutzutage noch einmal einen einen besonderen Schwerpunkt auch darauf richten sollten. Ich versuche dann auch gerne zu erklären, warum ist so etwas wie, wie Stärke mitzugeben, wie Stolz. Wir alle wollen uns auch als erfolgreich wahrgenommen erleben. Also wir brauchen unseren Widerpart und auch da nochmal in der Referenz des kleinen Kindes ist es die liebende Mutter, der liebende Vater, ein anderer liebender Mensch, der dir ein positives, starkes Feedback gibt. Das brauchen wir alle miteinander. Wir alle wollen uns wahrgenommen fühlen. Wir wollen uns zuallererst in unseren Stärken erleben. Was meint das für ein Bildungssystem? Ich wünsche mir ein Bildungssystem, das so bunt und vielfältig aufgebaut ist, dass wir alle vorhandenen Talente, und das hat jedes Kind, auch abgebildet sehen, auch rückgemeldet sehen. Was heißt das ganz pragmatisch für mich auch als Lehrer? Wenn ich ein Kind habe, einen Jugendlichen habe, das sich auch in der Stärke erlebt hat, dann erst dann ermöglicht uns das, auf das dünne Eis der Erfolglosigkeit zu gehen und zu schauen, dass man auch da einen Erfolg erleben kann. Also ich kann nicht einfach sagen, befass dich nur mit deinen Defiziten, jetzt sehr pragmatisch, klassischerweise mein Fach leider Mathematik oder vielleicht auch ein anderes, ich liebe Mathematik, Zahlen, wie auch Kunst und Kultur, also anderes Fach Musik, teilen wahrscheinlich nicht alle Kinder und Jugendlichen und auch nicht die Erwachsenen, wie wir wissen. Also wir brauchen, damit ich jetzt nicht den Faden verliere, der zweite Punkt, wir brauchen ganz viel Stärke. Und ja, das ist ein Ziel. Ich möchte starke Kinder und Jugendliche. Klammer auf, Kollateralnutzen. Ich glaube, je schwächer die Menschen sind, desto anfälliger sind sie auch darauf, Extreme später einmal wählen zu wollen oder sich selber extremistisch in welcher Art und Weise auch immer zu betätigen, Klammer geschlossen. Das heißt, ich hätte gern starke Jugendliche. Und wenn ich diese Grundlage habe, also Menschen, die mit ihrer Grundausstattung Neugier, mit ihrer Grundausstattung bedingungslose Leistungsbereitschaft ausgestattet bleiben oder sind oder das auch noch möglichst in ein Wachstum übergeführt wird und zugleich stark gewesen hat, dann ist das die wichtigste Grundlage, die Bildung mit unterstützen muss. Da bin ich jetzt bei einem wichtigen Punkt vielleicht, nämlich dieses Spiel, dieses Wechselspiel sozusagen zwischen familiären Umfeld, Familie und Bildung, wo ideologisch ein bisschen umrungern, die einen sagen, na ja, aber das muss bei der Familie doch geschehen, und die anderen sagen, nein, das ist durchaus auch eine Aufgabe von Kindergarten und Schule. Und auch da neige ich dazu, nicht diesen Entweder-Oder-Gedanken nach vorzustellen, sondern dazu zu ermuntern, doch in ein Sowohl-als-auch überzugehen. Niemand, den ich kenne, auch nicht die vermeintlich linksten Pädagoginnen, wollen den Eltern die Möglichkeit nehmen, ihren Kindern so viel wie geht mitzugeben. Im Gegenteil, das wollen wir bestärken. Aber wir haben eine große, zunehmende Gruppe von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern haben selber weniger Möglichkeiten. Das ist angesprochen, teilweise auch ein bisschen Flucht induziert, die vielleicht hier die Sprache nicht wissen, nicht so genau wissen, wie kann ich denn in Österreich auch fürs Fortkommen meines Kindes sorgen, weil sie einfach nicht diese Erfahrungsschatz haben wie andere, die schon 50, 100 oder mehr Jahre hier in diesem Land leben und entsprechende Kontakte haben. Also hier brauche ich doch ein Bildungssystem, das fähig und willig und beides ist auch gar nicht so leicht, fähig und willig ist, hier zu substituieren, also hier zu ergänzen, überall dort, wo Familie nicht kann. Und so wünsche ich mir in großen Zügen, und da waren wir noch gar nicht in den Details, und da kann dann schon auch nochmal der Hund drin liegen, so wünsche ich mir in den großen Zügen ein Bildungssystem, ein Umdenken eines Bildungssystems. Und ja, da sind wir teilweise schon noch recht weit weg, fürchte ich.
Ich finde es gut, dass du gleich mal das große Rad gedreht hast. Die große Analyse, die großen systemischen Zusammenhänge aufgemacht hast, weil da ist ein Punkt angedockt, den ich unbedingt mit dir besprechen will. Du hast geredet über die Instanz Schule, Bildungswesen, die Instanz Familie. Im Erwachsenenalter gibt es auch diese Aufteilung oft in das Berufliche, das Leben im Beruf und das Leben in der Privatheit. Und ganz oft in jüngerer Vergangenheit gibt es Debatten über die sogenannten dritten Orte. Über die Orte, wo ich sein kann, wo ich mit den unter Anführungsstrichen weichen Faktoren gut aufgehoben bin, also soziales Leben, Lernen, sich austauschen, Müßiggang auch nicht zu unterschätzen. Und aber gleichzeitig nicht an einem festgezurrten Ort, wie zum Beispiel einem Familienverbund bin. Warum gelingt es nachhaltig nicht, Kunst- und Kulturbetriebe als genau diese dritten Orte in diesem System, das du umschrieben hast, zu positionieren?
Es gelingt überall dort, wo du es willst. Es gelingt tatsächlich überall dort, wo du es willst, aber ich bin bei dir, es ist sozusagen kein stark wahrgenommenes staatliches Anliegen, diese Orte auch entsprechend zu positionieren. Aber wenn ich darauf verweisen kann, dass schon zahllose Kunst- und Kulturstätten, jetzt muss ich aufpassen, dass ich sie vielleicht nicht namentlich erwähne, weil ich möchte nicht andere vergessen haben, aber es gibt ganz viele, die versuchen, niederschwellige Kunst und Kultur anzubieten. Denn tatsächlich ein Kulturraum, und da meine ich jetzt, egal ob es eine bildende Kunst ist, ob es Theater, Dramakunst ist, ob es vielleicht wahrgenommene Musik ist, ob es auch sowas ist wie ein Jugendzentrum, wo es Jugendkultur geht. Also wahrscheinlich müssten wir dann auch den Kulturbegriff zuerst noch definieren, aber nehmen wir mal den engen, also Kulturorte im originären Sinne, also Orte, wo vielleicht gesungen werden kann, wo Schau gespielt wird, wo bildende Kunst zum Besten gegeben wird, vielleicht auch noch was wie architektonische Kunst und Kultur, um das vielleicht noch dazu zu nehmen. Diese Orte gibt es und die nehmen, wenn ich jetzt nochmal zurück zu meinem kleinen Biotop, also Bildung und Kunst und Kultur, und die kannst du auch aufsuchen als Lehrerin, Lehrer. Also ich kann zwei, ja, ich weiß nicht, ob das daher passt, aber zwei Referenzbereiche vielleicht für mein persönliches Tun, die mich auch geprägt haben. Ende der 90er Jahre in der damaligen Hauptschule am Schöpföck, damals schon eine durchwachsene Gegend, also durchaus auch herausfordernd, auch wenn ich glaube, dass sich tatsächlich da noch einiges getan hat mit ganz wunderbaren Kindern und deren Eltern. Alle Gruppen oftmals mit irren Pinkeln am Rücken, mit einer wunderbaren Schule damals beim Schöpföck, wo man mich als werdender Lehrer, ich bin ja relativ spät als Lehrer geworden, also ich war auch schon 30, einfach tun lassen hat, wo ich damals schon versucht habe, Carmina Burana zu umtanzen, aber dann auch mit den Kindern in Kulturräume zu gehen oder auch mit ihnen ein gemeinsames schönes Abendessen konzipiert habe. Es war dann natürlich Nachmittag, weil Schule und Abend nicht gut zusammengeht, wo manche Burschen vielleicht ihr erstes Sakko damals von Freunden von mir bekommen haben, die ich einfach gebeten habe, habt ihr Sakkos, und dann hat man halt Kerzen aufgestellt und versucht, was macht das mit Menschen, wenn man schön gemeinsam isst, wenn man über sowas wie Konversation redet, wo ich viel gelernt habe über irgendwelche Girly Bands und was weiß ich, Smalltalk. Und darüber hinausgehend hast du, das nenne ich doch ein paar Gruppen, das Kinder-Jugendtheater, also Dschungeltheater für junge Menschen, die mit großartig versuchen, auch mit niedrigeren Eintrittspreisen, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir vielleicht noch kommen, niederschwellig zu sein für die Kinder und Jugendlichen, wo wir verschiedene andere Institutionen haben, wo Kulturräume für Kinder und Jugendliche geöffnet werden, wo wir mit dem Werk ganz viel gelungen. Jetzt ist auch in Kooperation mit einer großartigen Hauptschule am Hoffmannplatz im 12. Also es gibt lokale Initiativen. Was du vielleicht meinst, ist, wie bringen wir die Politik dazu, dass sie dieses Gemeinsame, also die Möglichkeit, die Kunst und Kultur, jetzt tut mir leid, wenn ich den Begriff Nutzbarkeit jetzt da ins Rennen bringe, denn Kunst und Kultur lebt ja schon ob ihrer selbst willen und nicht nur, weil sie nutzbar gemacht werden soll, aber hier im Kontext, glaube ich, kann sie zu dem, was ich vorher gesagt habe, also Menschen stärker zu machen, Menschen auch glücklich zu machen. Und was wir noch vergessen haben, was ich vorher vergessen habe, nämlich, du hast es angesprochen, das wichtige soziale Lernen, also miteinander im Umgang zu treten. Hier kann Kunst und Kultur vielfach als Raum gelingend eingesetzt werden. Letzter Satz dazu, Theaterspiel. Eine meiner Lieblingsbeispiele, wenn es darum geht, was wie Kindern auch Erfolg und soziales Lernen gemeinsam vermittelt werden kann. Da geht es mir gar nicht darum, ob sie jetzt einen ein Shakespeare-Stück aufführen oder womöglich Schiller, Goethe. Ist auch nett, wenn wir ins Burgtheater gemeinsam gehen können und auch dieses Theater unterstützt, oder ins Volkstheater oder in die kleineren Bühnenkosmos, also Hoftheater und so weiter und so fort. Sondern es geht auch darum, was macht denn Theaterspielen? Es entwickelt nicht nur eine kräftige Stimme vielleicht, sondern es lehrt auch die Kinder und Jugendlichen, nach vorzutreten und laut, wichtig, die Stimme erheben zu können, aber auch zurückzutreten, auf andere Rücksicht zu nehmen, wenn jetzt die dran sind. Es lehrt, in den eigenen Körper hineinzusehen, die eigenen Gefühle beherrschen zu lernen, sie vielleicht auch zu evozieren, also sie hervorzubringen auf Geheiß, wenn jetzt, weiß nicht, Julia weinen soll und Julia ist aber gerade, denkt gerade an ein Shopping-Erlebnis, dann ist das eine Herausforderung für Julia, aber gut so.
Also ich finde es ja sehr gut und wichtig und richtig und ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr sympathischer Teil deines Wesens, dass du quasi sehr achtsam bist und dann auch eben betonen willst, was es an guten Dingen gibt. Ich glaube, worauf meine Frage abgezielt hat, war, und das ist egal, ob es jetzt um das Bildungswesen oder das Kulturwesen geht, dass wir natürlich überall ganz tolle, engagierte Projekte finden. Keine Frage, dass wir tolle Initiativen finden, dass wir unfassbar inspirierte Menschen finden, dass wir selbstredend ein neugieriges Publikum finden. Wurscht, ob das jetzt Kinder sind in einem Klassenraum oder in einem Off-Theater oder wie auch immer. Aber dass sich natürlich die Frage stellt, wie können wir aus dem Einzelfall ein gutes und funktionierendes System machen, wo das natürlich auch nicht überall klappt, ist ja eh klar, aber wo das die Regel ist, dass es klappt. Und da beobachte ich etwas, was mich beunruhigt. Wir sind gerade mitten in einer ziemlich brutalen Wahlauseinandersetzung, sowohl in Österreich, Nationalratswahl, aber natürlich auch in Deutschland, in einzelnen Bundesländern, wo es wirklich ans Eingemachte geht. Und was wir da beobachten ist, dass sich die politischen Debatten in diesen Wahlauseinandersetzungen drehen sich um Migration und um Sicherheit und um die nicht gerade subtile und oft auch bösartige Koppelung dieser beiden Themen. Es dreht sich ums Klima, muss man ganz ehrlich sagen, das hat sich etabliert. Es dreht sich viel um Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, auch verständlicherweise, aber es dreht sich ganz wenig um Kultur- und Bildungspolitik. Was ist da schiefgelaufen, dass diese Themen in diesen existenziellen Zukunftsdebatten kaum vorkommen?
Ich kann dir nur sagen, was unsere Waffe dagegen ist, Fabian. Und ich glaube tatsächlich, es ist das Betonen des Gelingenden, das Gelingende vor dem Vorhang zu holen und schon auch die Politikerinnen und Politiker und der Währung ist, die Wählerinnenstimme davon zu überzeugen, Leute, wenn ihr euch hier einsetzt, wenn ihr hier finanziell, nennen wir es doch beim Namen, auch ermöglicht, wenn ihr hier dafür sorgt, dass Menschen auch zu dieser Stärke heranwachsen können, über die kulturellen Räume, über das Erleben von Gemeinsamkeit, über das Erleben von auch diverser Kultur. Liebe Politikerinnen und Politiker, wir klopfen euch auf die Finger, wenn wir es so wie zuletzt erlebt bei der FPÖ, wenn ihr sagt, wenn ihr so vermessen seid und auf einmal hergeht und sagt, das ist normal, das ist, Klammer auf, dann abnormal, oder wie soll ich das verstehen, wenn ihr anfangt, Normalität zu formulieren. Also ich glaube, wir müssen das Gelingende tatsächlich vor den Vorhang holen und Stück für Stück Menschen dazu bringen, dass sie das auch einfordern. So, jetzt gibt's einen Punkt und das ist wahrscheinlich genau der, wo es hakt, nämlich alle Menschen, die sozusagen sich selbst als einflussreicher erleben, die in der Politik vielleicht das Sagen haben, in der Wirtschaft, die sind eh selbst im Kunst- und Kulturbetrieb auch präsent. Die gehen jetzt manchmal vielleicht hoffentlich großteils aus eigener Lust und dem Erleben willen und der Bereicherung hin. Manche gehen vielleicht auch hin, weil man halt dort dann in den entsprechenden Zeiten gesehen werden soll und als kulturell sozusagen wahrgenommen werden möchte. Egal. Wir haben aber den Umstand, dass du dich im Kunst- und Kulturbetrieb stark machen möchtest, und das gilt für mich für jedes politische Feld, vor allem für diejenigen, die nicht repräsentiert sind, die keine Lobby haben oder kaum eine Lobby haben. Und jetzt nochmal zurück zur Bildung, und das ist die Frage, die uns alle für die Zukunft beschäftigen muss, am allermeisten, glaube ich. Wie ist das mit Kindern, Jugendlichen, aber auch jetzt mit Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben? Wie erreichen wir die? Wie ermöglichen wir auch denen einen kulturellen Zugang? Und ich verstehe die Frage sozusagen nicht, was ist schiefgegangen? Denn es ist nichts schiefgegangen. Was zutrifft, ist, dass Kunst und Kultur über weite Strecken immer noch eher exkludierend, also ausschließend gelebt wird, und dass es zu wenig Menschen gibt, die darauf achten, dass sie inkludierend gelebt wird. Und das meint in allen Facetten. Das meint bei den unmittelbaren Kulturerlebnissen, was kann ich dazu tun, dass, jetzt nenne ich ein Schlagwort, dass Kunst im Gemeindebau sozusagen auch etablierter, finanzierter, und dass sie einfach stattfindet. Und der Gemeindebau, den meine ich jetzt als Synonym auch für das Dorf oder für den Ort ein bisschen weiter weg vom Schuss. Und da findet ja oftmals auch großartige Kunst und Kultur statt, ohne dass wir, ich sage jetzt wirklich wir, großkopferten Städter, und Wien ist da ganz besonders arg, das so wirklich zur Kenntnis nehmen wollen. Also sie findet ja statt, aber trotzdem, wie kann man das noch mehr begünstigen? Also Kunst, zurück, Kunst und Kultur im Gemeindebau als Synonym dafür, wie kann man Kunst und Kultur niederschwelliger erlebbar machen? Denn eins ist schon klar, dass viele Menschen im Kunst- und Kulturbetrieb, kommt mir vor, achten darauf, dass sie sich auch dadurch der Distinktion, also der Trennung, eben des Exkludierenden ganz bewusst unterliegen. Die wollen nicht haben, oder manche davon, glaube ich, wollen nicht haben, dass jede und jeder andere auch vielleicht dieses Kunst- und Kulturerlebnis haben kann. Also das lässt sich auch über ganz viele Lebensbereiche definieren, wo es den Menschen, und das finde ich immer ganz besonders erschreckend, gar nicht unbedingt darum geht, was könnte ich vielleicht noch erleben oder was könnte ich vielleicht noch haben, sondern wo es ganz erschreckend vielen darum geht, wie achte ich darauf, dass es andere nicht haben.
Also ich meine, du hast völlig recht, auch in diesem Kontra geben, jetzt mir, wie ich gesagt, wie kann man das schematisieren und zur Regel machen? Letztendlich hast du einen Appell gestartet für das nicht schematisierbare, im Sinne von, dass man endlich einfach schauen, was läuft gut, wie fördern wir das, was gut läuft, und wie schaffen wir Inseln, wo dieser State of Mind sich verstetigt. Ich kann dir ein Beispiel nennen, wie ich in Mannheim Leiter eines Kulturzentrums war. Es war für mich einer der inspirierendsten Momente. Es war noch vor der berühmten Migrationskrise 2015. Ich glaube, es war 2015 war das. Das heißt, es muss 2014 gewesen sein, wo ich eine Schreibwerkstatt für so eine Klasse gegeben habe, die in kein Schema gepasst hat. Da war ein 22-jähriger Afghane, der gedolmetscht hat für britische Soldaten und deshalb weg musste, Hals über Kopf, bis hin zu einem 13-jährigen Brasilianer. Die haben nirgendwo reingepasst, und dann hat sich eine Direktorin ein Herz gefasst, hat eine Klasse quasi, einen Klassenverbund mit denen gegründet und hat geschaut, dass sie irgendwie Inhalte findet. Das kannst du nicht im Regelschulwesen abbilden, sondern da braucht es eben jemanden, wie du sagst, der Lust darauf hat, etwas Gutes auf die Beine zu stellen, ne?
Genau, also ich habe jetzt ganz kurz gefragt, ob Schematisierung und Kunst und Kultur nicht überhaupt im so großen Widerspruch zueinander stehen. Aber ich glaube, nachzuspüren, was du meinst, nämlich das Gelingende zu begünstigen, und das eint uns auch. Also alles dazu zu tun, dass es mit erhöhter Wahrscheinlichkeit stattfindet. Und ja, diese Direktorinnen und Direktoren gibt's ganz breit. Und ich frage mich schon seit ewig, wie kann ich, oder was könnten wir alle dazu beitragen, damit diese Direktorinnen und Direktoren, diese Lehrerinnen und Lehrer sozusagen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Also, dass du jetzt aus Kindersicht noch einmal betrachtet, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass du auch hast. Und es reicht der eine Mensch. Es reicht der eine Mensch. Und deswegen sage ich ja, wir müssen das Gelingende auch vorstellen und jeden Menschen, den wir dazu zu bringen, dass er Kinder lieb hat, dass er ihnen ermöglicht, ihre eigene Kunst und Kultur zu lernen, die Schreibwerkstatt für den afghanischen Burschen macht. Und ich kenne zwei Afghanen, die ziemlich großartige Gedichte schreiben. Ja, das ist überhaupt eine der spannendsten Fragen bei der Migration, ist ja nicht unbedingt nur, gelingt uns das, dass sich alle an Regeln halten. Das ist ganz wichtig. Alle müssen sich an die Regeln halten. Hier auch die, die wir sozusagen in unserem humanistischen Weltbild mehr oder weniger fix verankert haben. Es wäre schön, wenn sich wirklich alle daran halten würden. Jetzt rede ich noch gar nicht von Flucht und Ankommen. Aber wie können wir auch zeigen, dass es das schon gibt? Ich habe gerade eine Initiative am Start oder noch in meiner Gedankenwelt, die wird heißen, zeigen, was ist. Was soll die? Denn das Thema Migration, Integration beschäftigt mich tatsächlich auch sehr, inklusive aller Herausforderungen, und die gibt's ja. Wer immer mit dem Thema zu tun hat, dem fällt auf, ganz kurzer Exkurs, aber es ist auch eine Frage der Kultur, vielleicht der Medienkultur an der Stelle. Wer immer mit diesem Feld zu tun hat, dem fällt auf, dass die ganzen letzten Jahre, seit 2015, aber eigentlich auch schon davor, manche Nationen sozusagen oder Menschen, manche Nationalitäten vorwiegend im schwierigen Kontext medial präsent sind, sage ich jetzt mal, also Kriminalität, Drogen, Gewalt, Vergewaltigung, womöglich noch Mord. Das ist bei manchen Nationen sozusagen gehäuft in der Berichterstattung, nenn jetzt welche. Meistens sind es dann auch im Kontext junge Burschen, Tschetschenien, Afghanistan, Iran, Irak, also Fluchtgruppen, die sozusagen in der Berichterstattung weit überwiegend negativ vorkommen. Das ist auch nicht klein zu reden oder schön zu reden, das sind Realitäten in aller...
Das ist auch tatsächlich eine Evidenz, also das ist genau. Auch erforscht, dass das so
was
ist.
Was aber nicht abgebildet wird und genauso die reale Evidenz hat, ist das viele Gelingende und Gute, das diese Menschen haben. Eben, ich habe es erwähnt, diese zwei afghanischen Dichter, die ich kenne. Gestern habe ich länger telefoniert mit einem syrischen Friseur, der 2014 hergekommen ist mit seinem Vater. Wir sind gerade dabei, diese Initiative zeigen, was ist, diese gelingenden Schicksale auch zu finden, und werden versuchen, sie medial soweit aufzubereiten, soweit das geht, also sei es über etwas Filmisches, sei es ein Hörfunkfeature, sei es schriftlich, um das auch zu zeigen. Denn hier wird das Abbild der Realität unvollständig gezeigt. Und bei der Ukraine, wo ich ja die letzten zwei Jahre als in der Flüchtlingskoordination für Bildung zuständig sein durfte, da zeigt sich, das finde ich ganz gut, da war die Berichterstattung oder ist die Berichterstattung recht ausgewogen. Ganz vieles, was diese großartigen Mütter vorwiegend sind es ja dann auch, ihre Kinder, Jugendlichen, tolles leisten, was sie bewegen, wie sie sozial engagiert sind, wie sie da hier auch Unternehmen gründen, was sie tun, was sie beitragen, ist auch gelungen in die Berichterstattung zu bringen, und das macht etwas mit uns, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Nationalitäten auch assoziieren, ob wir das primär negativ tun oder eben auch mit den guten Seiten, die es gibt, und jeder Mensch, jede Nation, jede Religion, jede gelebte Sexualität, jede Herkunft, wie auch immer, hat ziemlich gleich viele gute wie schlechte Seiten. Also es gibt überall Gutes, und dieses Gute wollen wir zeigen.
Aber das heißt im Umkehrschluss jetzt vielleicht auf das Spezialthema, das in diesem Podcast behandelt wird, dass eine kritische Behandlung des Themas Kunst und Kultur eben nicht nur impliziert, dass ich gewisse Missstände identifiziere, sondern dass ich eben auch bewusst die Neudeutsch Best Practice Beispiele vor den Vorhang hole, weil sie ja auch was ganz Basales bedienen, nämlich das Modelllernen. Also ich lerne anhand des positiven Modells und mache es nach, ne?
Ich glaube einfach, das Gelingen ist mindestens genauso ansteckend ist wie widerlich sein. Und wenn ich eine Wahl hätte, was ich denn lieber hätte, das in der Gesellschaft mehrheitlich gelebt und gewollt wird, dann fällt die relativ leicht, nämlich das Gelingende und nicht das widerlich sein. Deswegen ich glaube, dass es möglich ist, sehr wohl kritisch zu sprechen und das, was nicht gelingt, auch zu erwähnen. Ich fände es auch falsch, sozusagen das nur verschweigen zu wollen. Das tue ich auch nicht. Aber ich versuche, soweit mir das gelingt, und scheitere in der Regel täglich daran, aber ich versuche schon auch das Gelingende und Positive voranzustellen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das gute Beispiel, auch der Versuch ist, vielleicht selbst zu leben, soweit das geht, einfach mindestens genauso ansteckend ist Ja, und weil ich lieber hätte, dass die Leute sich von dem Guten und Positiven anstecken lassen, als vom pardon Arsch sein.
Mhm. Da möchte ich wieder ganz konkret mit dir an diesem Punkt zurückkehren ins Schulwesen. Ich beobachte ein Phänomen, das kennst du sicher auch, wenn man mit bestimmten Lobbygruppen spricht, dann haben die immer eine Lösung für ein besseres Schulsystem, nämlich wenn man ein Fach etabliert, das ihre Lobby bedient. Also das meine ich auch im Übrigen gar nicht negativ. Also wenn man mit wirtschaftsnahen Lobby spricht, sagen die, ja, es muss ein Fach geben, Wirtschaften, Startup, Culture. Wenn man mit technische Mangelberufe spricht, es muss ein Fach Technik geben und so weiter und so fort. Da gibt es unzählige Beispiele. Was mich ein bisschen stört, ist, wenn im Rahmen der kulturellen Bildung gesagt wird, es braucht mehr Kunst im Unterricht. Weil ich der Meinung bin, kulturelle Bildung ist eigentlich ein Querschnittsthema, wie die Digitalisierung, das betrifft alles. Ja, und meiner Meinung nach könnte so viel Kunstunterricht sein, wie ist. Und stattdessen wird in vielen mehr Fächern darauf geachtet, was die kulturellen Bezüge sind eigentlich. Jetzt muss ich aber auch eines zugeben. Ich bin halt auch so ein Klugscheißer von außen, ja, der dann halt so doziert, wie er glaubt, dass das gescheit wäre. Jetzt habe ich das Privileg, ich sitze einem gegenüber, der sowohl drinnen gestanden ist, als auch sozusagen in der Theorie zu Hause ist. Wie schätzt du das ein?
Es macht einem übrigens aber gar nicht immun dagegen, dass man manchmal vielleicht wie ein Klugscheißer wirkt oder vielleicht auch so ist, hoffe nicht zu sehr. Aber ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Kunst und Kultur, so wie das meiste übrigens, eine Querschnittsmaterie ist. Also für mich ist es eine Frage der grundsätzlichen Kultur, wie wir miteinander umgehen, ob wir einander zuhören können, ob wir so etwas wie demokratische Bildung auch im Klassenraum lernen, von der Mitwirkung an einem demokratischen Prozess bis ganz wichtig auch zu lernen, dass es so etwas wie eine Mehrheit gibt, die sich eine Minderheit vielleicht auch mal fügen muss und auf der anderen Seite auch in sauberer Balance dazu gehalten werden muss, dass erstens nicht alles demokratisch entschieden werden darf und zweitens ganz wichtig auch sowas wie Minderheitsrechte und grundlegende Bedürfnisse auch von Unterlegenen immer gewahrt werden müssen. Also das ist für mich eine der basalen Fragen von Kultur, wie wir miteinander leben und miteinander umgehen und wo, wenn nicht im Kindergarten und in der Schule, wird genau das geübt und gelernt. Ich musste vorher schmunzeln wieder von dem Wirtschaftstreibenden oder von dem Ökologen, der gesagt hat, naja, Umweltbildung wäre wichtig, oder der Medienkundler, der sagt, naja, aber die Frage, wie man Medien einordnet oder wie man vielleicht auch politische Bildung vermittelt und lebt, das ist auch wichtig für die Schule. Ich musste deswegen schmunzeln, weil alle diese Menschen, und ich kenne die Neigung, ich selber sage auch, also kritischer Umgang mit Medien, politische Bildung oder die Frage eben der Demokratie, demokratisches Lernen, wären ganz wichtige, unter Anführungszeichen, Fächer, was Fach für ein Unding ist, das können wir vielleicht noch kurz nachher reden. Aber all diese Menschen, mir inklusive, sagen nicht dazu, okay, aber was tun wir denn dann dafür weg in der Schule? Also die Gesellschaft, der Mensch neigt immer dazu, die letzten Jahrzehnte zumindest, die ich das ein bisschen begleiten darf, zu sagen, na, die Schule soll doch bitte jetzt noch das und das und dann noch vielleicht das und das. Also wird immer mehr hineingestopft, ohne dass jemand sagt, okay, aber dafür machen wir jetzt das nimmer. Und regelmäßig versuche ich die Frage zu stellen, also okay, jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir irgendwie relativ beschränkte Zeitressourcen haben und dass Schule eigentlich eher mehr Zeit bräuchte und nicht weniger und mehr Qualitätszeit auch noch eigentlich der Muße gewidmet werden sollte, Scola, die Muße. Also wie soll es jetzt denn dann ausgehen? Und deswegen meine ich, dass wir hier tatsächlich ein grundlegendes Umdenken brauchen. Ich habe schon erwähnt, die Frage nach dem Fach und nach dem partikularen Wissen in den Fächern, die ist, wenn ich jetzt sage Oldschool, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich selber nicht konterkariere, weil ich gerade jemand bin, der eigentlich auch ganz viel von klassisch-humanistischer Bildung halte, weil ich glaube, es ist ein Wert, wenn ich so grundsätzlich eine Ahnung über die historischen Einordnungen habe oder wie Sprachen an sich aufgebaut haben, wenn ich ein naturwissenschaftliches Grundverständnis habe und so weiter. Also bin ein bisschen ein Zerrissener. Einerseits glaube ich, dass es überhaupt nicht ein zu viel, also es kann sicher kein zu viel an Bildung, auch an Faktenbildung, an humanistischer, naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, sprachlicher und so weiter Bildung geben. Und auf der anderen Seite denke ich mir oft, wir brauchen viel mehr Mut zur Lücke. Also mein Fach, die Mathematik, die nehme ich dann gerne herbei, weil man, finde ich, wenn überhaupt, dann eher am eigenen hergeben sollte. Jetzt ist mir eh schon ein bisschen davon weggegangen. Sorry, jetzt wird 2 Minuten ein bisschen zach für alle, die Mathe vielleicht traumatisierend erleben. Ich hoffe, es sind nicht zu viele, aber ich weiß, es sind
genug. Zeig mal auf.
Also die rotierenden Paraboloide mit irgendwelchen Extremwertwürfel eingeschriebenen, da ist mir eh schon ein bisschen weggekommen.
Das Herzrasen fängt bei mir schon an.
Oder, Zahlen sind ja eigentlich was Wunderbares und haben auch eine herrlich künstlerische, kulturelle Anmutung. Also ich finde Zahlen großartig. Und die Frage, wie man die Welt logisch-mathematisch organisiert, ist eine der möglichen Antworten auf die konkreten Herausforderungen. Und ganz praktisch gesagt, wenn man mitrechnen kann, wie man wo einkaufen ist oder wenn man Entfernungen abschätzen kann, dann ist das auch fürs tägliche Leben schon sehr praktisch. Also ich lade immer dazu ein, sich der Mathematik zu versuchen, wieder ein bisschen lustvoll zu nähern. Es gibt großartige mathematische Rätsel und verschiedene andere Gedankenspiele, die machen wirklich fast allen Spaß. Aber ich weiß schon, es ist leider manchmal so angekommen oder unterrichtet worden oder musste so unterrichtet worden, dass ihnen ja auch die Mathelehrerinnen in ihren eigenen schrecklichen Korsett, dass es vielleicht nicht lustvoll war. So, also Mut zur Lücke meint, dass oft weniger mehr ist. Ich wünsche mir, das habe ich schon erwähnt, jetzt beim Rechnen der Mathematik, dass viel mehr Zeit darauf verwendet wird, wieder einfach im Kopf lernen, rechnen zu können, mitzudenken, wie logische Zusammenhänge funktionieren, schon auch wie Flächen und Volumina berechnen zu sind, wie Größen abzuschätzen sind, wie logisches Verhalten auch mathematisch umgesetzt werden kann. Und wir verlieren uns stattdessen in glaube ich, ein bisschen Partikularthemen, die vielleicht weniger für wirklich jede und jeden relevant sind. Da könnte man ja vielleicht später in einem Mathematikum alles nachholen. Bei einem Latinum ginge das ja auch. Also bei den diversesten Bereichen und wie gesagt, bei den eigenen finde ich am redlichsten, wenn man anfängt selbst, was könnte man vielleicht, auf was könnte man verzichten. Wir brauchen es schon grundsätzlich neu im Inhalt und zurück zur Frage, nämlich der Kultur, der Kunst und Kultur als Querschnittsmaterie, da ist es eben nicht nur unter Anführungszeichen mit Musikunterricht getan, so wunderbar ich diesen erachte und so gut man da auch Sachen machen kann oder mit dem, ich hatte das Glück eines wirklich großzügigsten Zeichenlehrers, der auch nicht exkludierend war, sondern der tatsächlich überall dort, wo er zu Recht erkannt hat, da hat sich jemand bemüht, noch irgendwas Schönes hineininterpretieren konnte und ich habe recht begeistert gezeichnet, aber ich glaube, mein Talent ist meiner Begeisterung doch ein bisschen hinterher gezappelt. Aber ich habe es lustvoll erlebt und bin ihm rasend dankbar davor, abgesehen davon, dass dieser wunderbare Hubert Hölzel grottig Geige gespielt hat, aber ganz mutig und begeistert vor uns noch in der 6. 7. Klasse die Noten irgendwo hingelegt hat und seine alte Geigen auspackt und einfach drauf losgestrichen hat, lustvoll. Und das hat manchmal schrecklich geklungen, aber die Lust, die er dabei vermittelt hat und selbst gelebt hat, hat das eigentlich weitaus überwogen. Also ein Mehr an Kunst und Kultur, aber grundsätzlich ist Kunst und Kultur ja für mich zumindest eben die Frage, wie lebe ich auch mit der oder dem anderen?
Was du gesagt hast, ist für mich total schlüssig. Also auch ich habe mich eigentlich für einen unfähigen Mathematiker gehalten und habe dann erst eigentlich über die Leitung oder die Verantwortung für Kunst- und Kultureinrichtungen bin ich draufgekommen. Ich kann eigentlich gut mit Zahlen umgehen, halt auf eine sehr kaufmännische, also klassisch kaufmännische Art und Weise, ja.
Ja, doch wunderbar.
Ja. Also darum, ich verstehe genau, was du da meinst. Ich glaube auch, dass das ein Schlüssel ist, dass dass die Verankerung in Alltagswissen und in Alltagstätigkeiten, dass das ein großes Element ist, dass man Dinge lustvoll erleben kann. Ich erzähle das deshalb, weil ich eigentlich eine Brücke schlagen will zu einem anderen Lebensfeld von dir, wo man auch gut rechnen können muss, nämlich das Lebensfeld als politischer Aktivist. Ja, wenn man so etwas wie ein Solidaritätskonzert am Heldenplatz organisiert, wie du es getan hast im Jahr 2022, unter dem Eindruck des frisch ausgebrochenen Ukraine-Kriegs, dann ist das mal, behaupte ich jetzt mal, neben der durchaus schöngeistigen und humanistischen Herangehensweise mal ein riesiger Business Case, ja, wo es darum geht, Geld aufzustellen, wo es darum geht, Geld nicht bezahlen zu müssen für gewisse Dinge, weil man sonst nicht realisieren kann. Warum tust du dir das in dieser Größenordnung an?
Das war eigentlich im Rückblick betrachtet so ziemlich das Verrückteste, auf das ich mich jemals einlassen habe. Es wurde mir ein bisschen eingetreten, ich sage jetzt nicht von welchem Politiker. Danke, Matthias. Wurde einem Musiker vorgestellt, Musiker Freude, übrigens ziemlich coole Musik, die er macht. Der stelle gleich eine kleine Werbeeinschaltung. Der gesagt hat, er hat in seinem Umfeld einfach Musikerinnen und Musiker, die wollen was tun. Die wollen etwas beitragen und zwar mit dem, was sie am besten können, nämlich Musik spielen für Menschen. Wir sind relativ, ich habe zuallererst gesagt, ja, ich triff dich gern, aber ich stelle gleich klar, also ich bin ganz sicher eines nicht, ein Konzertveranstalter. Dann habe ich den oder die getroffen und nach einer weiteren Stunde haben wir gedacht, okay, wir machen das. Ziemlich verrückt, aber es ist mir begegnet. Mir kommt vor, das ist bei diesen Dingen tatsächlich so, dass ich vielleicht offen bin, vielen Menschen schon begegnet bin, viele wunderschöne auch Begegnungen haben durfte und dass es halt manchmal weitergeht und dann kommen diese Sachen quasi auf mich zu. Ich hätte mich nie darauf einlassen, wenn ich die Finanzen hätte auch führen müssen, also die ganzen Rechnungen führen, Buchhaltung machen und so weiter. Ich habe das zwar auch, ich habe eigentlich Wirtschaft fertig studiert, bevor ich Lehrer für Musik und Mathe wurde. Aber da habe ich mich immer davor gedrückt, das ist nicht meine Stärke. Ich glaube, ich kann relativ gut, das war auch meine Aufgabe, hauptsächlich sozusagen Menschen davon überzeugen, dass sie doch vielleicht unterstützen können und auch Mittel zusammenschnurren für solche Sachen, Medien zusammentrommeln, ein bisschen darauf aufmerksam machen und sozusagen zu versuchen, im Namen eines sinnvollen Projektes Menschen zu versammeln. Ich glaube, dieses Talent habe ich tatsächlich offenbar. Diese finanzielle Seite, die ist nochmal im Rückblick betrachtet, steigen mir jetzt so die Grausbirnen auch, weil tatsächlich bis, ich glaube es war am 29. März, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber tatsächlich noch relativ kurze Zeit davor und an sich ist dieses Projekt ja innerhalb von wenigen Wochen nur entstanden und wie gesagt ohne Freude, ohne Puls 4, auch damals danke verschiedenste Gruppen, sei es Wanda oder der Ostbahn-Kurti, der so gerne noch. Er fehlt so sehr, sorry, der damals bei uns noch gespielt hätte und dann Conchita Wurst, die eingesprungen ist. Verschiedene andere Gruppierungen, auch unbekanntere, bekanntere. Der Bundespräsident, der gesprochen hat. Viele Menschen, die unterstützt haben, das kann man nicht. Das kann man einfach nicht alleine machen, das geht nicht. Was ich sagen wollte, wenige Tage davor ist die Finanzierung noch tatsächlich ziemlich fraglich gewesen, weil die eigentlich so halb zugesagte öffentliche Unterstützung von den Ministerien noch daran scheitern drohte, dass sozusagen die beiden Koalitionspartner gesagt hätten, ja, aber nur wenn von jeweils einem Ressort auch gemeinsam unterstützt wird. Und das hat dann Gott sei Dank kurzfristig geklappt. Gott sei Dank. Und ich bin auch dankbar, dass diese Unterstützung da ist. Das geht tatsächlich ohne öffentliche Mittel nicht, denn auch wenn die ganzen Musikerinnen und Musiker zwar kostenfrei gespielt haben, ist einfach mit enormen Kosten verbunden, seine Bühne aufzustellen. Da wurde einiges davon weggesponsert. Aber diese letztlich knapp über 100.000 Euro, die das alles zusammengekostet haben, waren ein Bruchteil der faktischen Kosten. Ich glaube, Irgendwann hat man mir das ausgerechnet, dass eigentlich 1,2 Millionen, wenn man das alles sozusagen offiziell hätte bezahlen müssen, das Ganze gekostet hat. Aber es war mir wichtig, diesen gemeinsamen guten Zweck, den wir mit den Musikerinnen und Musikern auch schnell rausgefunden hatten, nämlich für die Kinder in der Ukraine und auch die aus der Ukraine bei uns sind, hier Unterstützungsgelder zu sammeln über SOS Mitmensch, beziehungsweise über Licht ins Dunkel. Das heißt nicht Licht ins Dunkel, wie wird das?
Nachbarnot.
Nachbarnot, danke, genau. Die Aktionen, die ja dankenswerterweise sofort angesprungen sind. Und es war ein dritter Punkt, der mir auch sehr wichtig war. Ich weiß, solche Events, auch dieses Konzert, das ist in der Ukraine, neben dem faktischen Ergebnis, dass sozusagen auch Geld reinkommt für die Kinder, und natürlich war das wichtig, aber es geht auch darum zu sagen, Leute, ihr seid in unserem Herzen, wir sind euch nahe. Jetzt kann man immer sagen, was bringt denn das denen, die sind trotzdem diesem Terrorangriff Putins, Russlands ausgesetzt, und gerade heute ist wieder der Strom ausgefallen, die Wasserversorgung. Der Wahnsinn ist ja nicht aus. Was hilft denn das denen, wenn das sozusagen ein kleines Land wie Österreich mit einem Wien ein Solidaritätskonzert stattfindet? Doch, das hilft. Wirklich zahllose Zuschriften aus der Ukraine, botschafterseitig auch Information, dass das dort wahrgenommen wird und die Menschen zumindest bestärkt.
Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, der auch tatsächlich immer wieder in den Debatten rund um solche Veranstaltungen aufkommt. Dass wir es den Menschen mittlerweile zu leicht machen, dass sie sich als politisch engagiert wahrnehmen. Etwa zum Beispiel, dass sie zu einem Konzert gehen, sich Bands anhören und dann das Gefühl haben, sie haben politisch was bewegt. Ich sage nicht, dass das jetzt meine Meinung ist, aber dieser Kritikpunkt ist immer wieder virulent. Was entgegnest du da?
Vielleicht sehe ich die Welt tatsächlich zu optimistisch oder zu positiv, aber ich bin froh darüber, wenn Menschen zumindest das machen. Mhm. Also wenn alle von uns sich auch in dieser Art und Weise unter Anführungszeichen politisch engagieren, die Welt wäre eine andere, eine wunderbare Welt. Also ich glaube, es ist nicht jeder zur Heldin und zum Helden geboren, der sich danach vorstellt und politisch da große Reden schwingt oder mehr oder weniger wichtiges Zeugs von sich gibt. Das gelingt uns ja allen nicht, dass wir immer auch was Wichtiges oder was Richtiges sagen. Und wir alle können doch an den unterschiedlichsten Stellen etwas beitragen. Und wenn du beiträgst und schon auch lustvoll dabei Musik hörst, aber unterstützt und hilfst, so why not? Also wenn das die massivste Kritik am Menschen wären, dass sie sozusagen nur, unter Anführungszeichen, nur dadurch unterstützen, dass sie Musik anhören, vielleicht Geld spenden oder vielleicht auch nicht, wenn sie es gerade nicht können, aber einfach solidarisch für andere vor Ort und da sind, na allerweil.
Ja, ich möchte mit dir eine Erfahrung teilen, die das unterstützt, was du erzählst. Ich war tatsächlich im Dezember 22 in der Ukraine, aus genau diesen Gründen. Also wir hatten dort Kontakt einfach mit vielen Kunst- und Kulturschaffenden und haben gespürt, dass die Not und die Perspektivenlosigkeit und dieses auch vom Radar rutschen, dass das extrem belastend ist und dass es einen Unterschied macht, ob jemand tatsächlich in das Land dann reinfährt und mit denen Zeit verbringt, einfach weil es ein Gesehenwerden ist und eine Spur Normalität ist. Gleichzeitig habe ich dort einen Satz gehört, der mich auch wahnsinnig nachdenklich gemacht hat mit einem politischen Repräsentanten. Und gesagt, haben gefragt quasi, wie können wir helfen? Dann hat er gesagt, ich war damals quasi für eine deutsche Stadt, tell your government to send us tanks. Also, hat mich extrem nachdenklich gemacht, was unsere Wirkmacht ist in diesem Spiel, ja. In diesem schrecklichen Spiel.
Für mich ist, das trifft einem ins Mark. Ich kenne das ja auch, sagen auch, also, mit ukrainischen Vertreterinnen und Vertretern rede, sie sagen, das ist, ihr ist nicht gut, danke, dass ihr die Kunst und Kultur unterstützt, danke, dass ihr sozial unterstützt, danke, dass ihr jetzt gerade die Kinder betreut, was sie sich jetzt die letzte Woche, ist es gelungen, dass 60 Kinder aus der Region Kharkiv in Döbrach sind, unterstützt von den Kinderfreunden, und wir sind heute jetzt gerade sind sie im Parlament, da bin ich, weil ich bei dir bin, sozusagen nicht dabei, morgen sind sie in der Staatsoper. Aber wenn du mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, nämlich den offiziellen Vertreterinnen redest, dann sagen die schon sehr direkt, naja, wir brauchen aber eigentlich auch Waffen, um uns zu verteidigen. Jetzt sage ich einerseits auch, ja, das Heavy trifft uns, aber ich verstehe es. Zuallererst brauchen die ihre Souveränität wieder. Die müssen sich wehren können. Die müssen die Verletzten versorgen. Die brauchen jetzt vielleicht Drohnen oder eben auch schrecklich genug Waffen, um gegen den terroristischen Überfall Putins sozusagen irgendwie sich verteidigen zu können. Also ich verstehe den Punkt. Sie verstehen auf der anderen Seite, dass wir jetzt auch als offizieller Staat Österreich eben jetzt auch noch von meiner Arbeit in der Flüchtlingskoordination kurz berichtet, halt nonal als Österreich nicht Waffen liefern werden, aber dass wir halt wenigstens über diese medizinische Versorgung, es gibt ein europäisches Netz, das sozusagen kriegsversehrte Menschen ausfliegt, und da sind wir auch Teil davon und haben mittlerweile schon über 60 Menschen und weitaus mehr Angehörige auch betreuen können. Also Österreich trägt schon bei, auch wenn man sich immer denkt, mehr. Ich erinnere an die Diskussion, wie ist es mit den Minensuchdiensten, wo, ja.
Aber
ich bin kein Neutralitätsexperte. Also ich kann das nachvollziehen, dass zuallererst die Maslow'sche Pyramide, wenn ich das sozusagen bringe, dort einmal aufs Überleben ausgerichtet sein muss. Dieser Staat will möglichst mit souveränen, also mit vollständigen Staatsgebieten, no, na, nicht, überleben.
Ja. Ja, vielleicht ist das ja auch der wichtige Punkt, ja, dass wir auch über diese Ambivalenzen wieder ein bisschen stärker diskutieren und uns austauschen können. Also ich denke auch zum Beispiel in der Ukraine, wenn du dann in der Früh, wenn sich die Stadt quasi trifft auf dem Hauptplatz und die kurze Ansprache des Präsidenten hört und dann quasi den Gefallenen gedenkt und dann natürlich die Ukraine hochleben lässt, das ist gerade wir als Kunst- und Kulturschaffende aus Österreich sind da gebeutelt von Ambivalenzen, weil wir zum einen das berührend finden, das wichtig und verständlich finden, gleichzeitig etwas Nationalistisches spüren, das uns Angst, also mir macht das Angst. Also und genau sich über diese Ambivalenzen auszutauschen, kann ja eigentlich schon das Mittel sein, weil es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Ne?
Genau, also einfach auch das, glaube ich, ist eine Frage der Kultur, wie man miteinander umgeht, zu versuchen, empathisch nachvollziehen zu können, dass das oberste Bedürfnis in der Ukraine im Moment Sicherheit, Souveränität und Abwehr des terroristischen Überfalls sein muss und ist. Und bei allen natürlich Ressentiments und Ablehnungen gegenüber so Massenansprachen oder aufpeitschenden Wortmeldungen, die nach innen gerichtet sozusagen, so etwas wie die Kampfmoral, allein wenn ich das Wort ausspreche, wird mir schon ein bisschen innerlich schwummerig, die Kampfmoral der Ukrainerinnen und Ukrainer einfach hochhalten soll, und die ist ja auch ungeheuerlich stark. Dann ist es der eine Punkt, dass man das empathisch nachvollziehen kann. Und natürlich soll auch uns, finde ich, das dazu bringen, sauber darauf zu achten, dass die Weltgemeinschaft die Ukraine bitte ja weiter unterstützen muss. Und ja, wahrscheinlich auch, so schrecklich das ist, mit Waffen. Denn so sehr wir alle, das gilt jetzt sowohl für den Nahostkonflikt als auch für diese Frontlinie oder die anderen, die manchmal unter Vergessenheit geraten, ich sage jetzt nur Stichwort Jemen und so. Wir alle, links, rechts, oben, unten, treten wohl für den Frieden ein, außer diejenigen vielleicht, die paar wenigen, die Milliarden mit dem Geschäft Krieg machen. Alle anderen sind für den Frieden, und was uns vielleicht trennt, ist die Frage, auf welchem Weg es zu seinem Frieden kommen kann. Hier bei der Ukraine, Russland zum Beispiel, vorzuwerfen denjenigen, die sagen, Moment, man muss doch die Ukraine stärken, dass die damit den Krieg befeuern, das finde ich als unredlich, unsauber und ziemlich, ziemlich widerlich. Aber was ich halt tatsächlich denke, ist, kann nicht sein, dass man, und es gibt ja leider immer wieder auch erste Tendenzen dazu, dass man auf die Ukraine einwirkt und sagt, naja, also jetzt gibt es einmal ein paar von den eroberten Gebieten her und dafür könntest du das andere behalten. Das finde ich einen Wahnsinn. Also eine Weltgemeinschaft, die hier Entschuldigung. Eine Weltgemeinschaft, die hier womöglich zustimmt, dass damit dieser blinde Aggressor Putin als Sieger vom Platz geht und hier Regionen der eigenständigen Republik Ukraine behalten kann, nach diesem Angriff wäre ein absolut verrücktes Eingeständnis, dass offenbar dann immer der Stärkere kommen kann und den Schwächeren sich ein Stück, wenn es einem taugt, nimmt. Also das kann in meinem Verständnis doch eine Weltgemeinschaft nicht zulassen, nicht hinnehmen. Aber es fehlt mir auch, sage ich dazu, und das beschäftigt mich sehr, eben auch, weil die Ukraine jetzt schon ein Stück weit in meinem Herzen verankert ist, auch erst durch die Funktion. Ich selbst war noch nie in der Ukraine und hoffe, dass das bald einmal möglich sein wird. Aber Ukraine liegt bei dem Herzen über die Menschen mittlerweile ziemlich nahe, aber auch darüber hinausgehend glaube ich, dass es prinzipiell nicht möglich sein darf, dass sie hier etwas hergeben soll. Aber es fehlt mir die Perspektive, wie, auf welche Weise dieser Konflikt, dieser kriegerische Überfall Putins, wie das zu Ende gehen kann.
Also für mich persönlich, mir geht es ähnlich natürlich durch das, dann insbesondere durch den Kontakt. Das ist es ja, was du auch beschreibst. Also wenn der Anlassfall dafür sorgt, dass man in Kontakt kommt, dass man dann plötzlich die Geschichte, Einblicke in die Geschichten bekommt etc., dann sorgt das dafür, dass einen das umtreibt. Ich sage das jetzt einmal ganz allgemein, dass es einen umtreibt, dass es einen beschäftigt. Und das war für mich ja tatsächlich auch ein bisschen der Frustmomente, dass diese ganzen Ambivalenzen, diese seltsamen Abwägungen, die an diesem Anlassfall irgendwie aufgemacht werden, dass wir die so wenig eigentlich in den Kunst- und Kulturbetrieben verhandeln. Ja? Und das ist auch ein bisschen ein Sinnbild für andere Themen. Aber, und jetzt möchte ich mir wieder deinen Appell zu Herzen nehmen, auch wieder ein bisschen in die Best Cases, in die schönen Anwendungsfälle zu gehen, wo ein bisschen Modelllernen möglich ist, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Du hast etwas aus der Taufe gehoben, was ich mittlerweile wirklich sehr genieße, nämlich einen Instagram-Kanal, den nennst du Schnellkritik. Und da berichtest du eigentlich immer von Vorstellungen und in einem hohen Maß von Vorstellungen von Bühnen, wo ich teilweise noch nie von denen gehört habe, dass es die überhaupt gibt. Darum genieße ich es so, weil es so eine wertschätzende Reise durch die Kleinkunst, nicht nur Kleinkunst, durch die Facetten der Kunst ist. Ja. Ist das auch die Idee dahinter, so eine Sichtbarkeit herzustellen?
Danke, das freut mich erstens ganz, ganz ehrlich sehr. Darf ich ganz kurz noch 3 Punkte anfügen zur Ukraine, bevor ich versuche mit der Schnellkritik, warum mir das vielleicht wichtig ist, fortzusetzen. Erstens, auch um die Ambivalenz, die du angesprochen hast, anzusprechen. Erstens, ganz wichtig für mich, ich finde es genauso Wahnsinn, wenn man hergeht und sagt, russische Kultur oder alle Russinnen und Russen gehören jetzt unterdrückt, unterbunden, wie auch immer. Also ich habe dann auch in Schulen erlebt, wo russische Mädchen und Burschen teilweise angegangen wurden. Auch das ist schrecklich. Ja. Bogdan Rothschild hat mir irgendwann erzählt, er wurde dann aufgefordert, offiziell irgendwelche Modestmus aus Kleopern doch bitte jetzt nicht zu spielen. Das fände ich ziemlich verrückt. Erstens. Zweitens, ich bin erst nicht dankbar. Ich hätte, um auch den Begriff der Ambivalenz und der Chance noch zu erwähnen, die Elsbeth Wallnöfer hat irgendwann organisiert, dass ukrainische Literatur gelesen wird und hat mich gebeten, ob ich da auch fürs Radio was einlesen kann. Und ich hätte das alles nicht kennengelernt und das war großartig. Und drittens, das schon auch erwähnt, auch wieder in Ambivalenz zu dem, was ich vorher gerade gesagt habe, wegen Rostschitsch oder wegen in Österreich gelebter Kunst und Kultur. Ich fand das schrecklich, dass Anna Netrebko am Linzer Domplatz singen konnte am Vorabend des Unabhängigkeitstages des Ukrainischen, also am 23. jetzt von der Aufnahme aus getrachtet vor 3 Tagen. Und warum es da zu differenzieren gibt, ist, weil sie halt in ihrer Eigenwahrnehmung, ohne jetzt was gegen Netrebko zu haben, im Gegenteil, ich fand ihre Stimme immer schon ganz besonders schön, aber ich finde es problematisch, weil sie sich halt nicht und nicht und nicht wirklich von Putin trennen lässt, mehr noch, sondern halt von seinen Gunsten immer wieder nur einzig profitiert hat. Also das fand ich kein gutes Zeichen. So, danke für dieses Add-on zu Landau Schnellkritik, so wie das heißt, oder Schnellkritik. Das ist auch, wie von vorher erwähnt, manches in meinem Leben aus einem Zufall heraus entstanden und auch aus einer ganz großen Lebenslagen an Verehrung von Karl Löbel. Seine Meldungen im Fernsehen, wo er da spontan was gesagt hat. Und nochmal, das ist, soll kein Bezug sein, diese Schuhe sind wirklich groß und ich bin leider oder Gott sei Dank, wird beides haben, kein Karl Löbel, nicht annähernd dieses Format, auch nicht seine Bildung. Aber das war tatsächlich ein Gedanke, der mich kurz durchlossen hat, wie ich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war zuallererst einmal nach einer Vorstellung bei der Volksoper, also ich gehe gar nicht nur in unter Anführungszeichen kleine Bühnen, auch wenn ich da aus den verschiedensten Gründen werde versuchen noch zu sagen, warum besonders gern mache, aber nach der Volksoper, ich glaube Karussell oder was, einfach spontan mit auch der Berede jetzt da ein, zwei Minuten in mein Video, in mein Handy hinein und habe das dann getwittert. Da hat es noch keinen Instagram-Kanal gegeben und daraus ist ziemlich blitzschnell ein Format entstanden, nämlich eben Landau Schnellkritik mit 3-4 Punkten, die ich auch von Anfang an offen gesagt habe und die ich hier auch sagen möchte. Erstens, ich bemühe, also ich nehme es immer unmittelbar danach auf, versuche mich auch vorzubereiten. Mittlerweile nehme ich einen Teil davon, schreibe ich auch in eine Teleprompter-App und ergänze dann noch spontan dazu, weil ich bin so ein bisschen ein Perfektionist und möchte die Namen schon möglichst alle wissen und da merke man ja nie, wer da gerade Regie, wer vielleicht Technik macht, das wird ja auch oft vergessen oder vielleicht die Kostüme, Maske. Es ist Kunst und Kultur jetzt auch im unmittelbar gelebten, dramatischen Schaffen und es ist meistens ja von Bühnen, ein bisschen auch Konzerte oder Ausstellungen, aber meistens von Bühnen lebt ja von weit mehr Menschen als nur von der Frontline an der Bühne. Also erstens, es wird unmittelbar danach aufgesprochen, circa 2 Minuten, 1-2 Minuten Video. Zweitens, ich bemühe mich darum, nichts schön zu biegen oder zurechtzubiegen, aber ja, ganz offen deklariert, ich versuche das nach vorzustellen, was mich persönlich erreicht, was mich begeistert, was ich großartig finde oder von dem ich mir zumindest vorstellen kann, wenn es mich vielleicht einmal persönlich nicht so unmittelbar erreicht, aber was vielleicht andere Typen gut erreichen kann. Warum tue ich das mit dieser bewussten Werbung oder in dieser Tonalität? Aus 2 Gründen. Erstens, du hast es erwähnt, auch da bin ich von riesiger Wertschätzung gegenüber kulturellen Schaffen getragen. Manchmal kann einen persönlich vielleicht das nicht finden, aber ich fand das immer schrecklich, als Jugendlicher schon, wenn man sozusagen die lustvolle Feder dazu missbraucht hat, etwas zu zerreißen und andere am Boden zu zertrampeln. Ich finde den anderen Zugang einfach viel spannender, nämlich dass alle auch sich, oder die meisten, allermeisten, glaube ich zumindest, was dabei denken, sich wirklich bemüht haben. Und wenn nicht, dann versuche ich es auch auf meine Art und Weise zu sagen, wenn ich das Gefühl habe. Also gibt schon auch sowas wie sanfte Kritik. Und ich mache es aber nur, und das ist der eigentliche Punkt, weil ich eben Leute mit dem Glück meiner eigenen Begeisterungsfähigkeit anstecken möchte. Es gibt tatsächlich in ganz Österreich, in den größeren und kleineren Bühnen, auch außerhalb von Österreich, ich bin ein bisschen auch am Gärtnerplatz oder in Deutschland oder war schon in der Schweiz, also ein bisschen auch über Österreich heraus, aber ich habe schon den Schwerpunkt natürlich in ganz Österreich und hier nochmal in Wien, auf ganz vielen größeren, kleineren Bühnen Urspannendes schaffen. Und ja, ich selber komme auch in Häuser und auf Bühnen, die ich selbst zuvor nicht kannte, wo in Volkshochschulen vielleicht irgendwelche Theatergruppen schon 20 Jahre lang spielen. Und das ist einfach großartig, wenn da vor allem jetzt auch nochmal junge Menschen irgendwie ihre Raimund- oder Nestor-Interpretation da in der VHS Döbling spielen. Oder wenn, ja, was ich sowieso ganz besonders mag, wenn in diversen Schauspielschulen sozusagen man dann begleiten darf, wie die Leute wachsen und wachsen und wenn sie dann bei der Abschlussshow einfach grandios sind, was ich die Musicalabteilung MUG, wo jedes Jahr so großartige Absolventinnen und Absolventen, aber auch von den anderen Schulen, jetzt wurscht, ob ich beim Bruckner Konservatorium bin, im Mozarteum oder bei Kraus oder bei der Ott-Schule und natürlich auch im Reinhardt-Seminar. Also es gibt einfach so viel großartig Gelingendes und das bei mir wirklich zu einem lustvollen, fast, manchmal ist es, kommt mir vor, fast täglich, aber so viel wird es dann doch nicht, aber manchmal ist es wirklich auch 4-5 Mal in der Woche ein, 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 was für eine Gnade oder was, dass ich da hingehen darf und darüber berichten darf, das ist, also Gnade klingt so deppert, aber also ich, das ist so höchst lustvoll und ich bin so beglückt, dass ich das darf und natürlich freue ich mich auch dann auch darüber, wenn sich tatsächlich, und das, diese Rückmeldung bekomme ich auch lieb, nicht nur die Anwesenden freuen, wenn ich da bin, freut einem auch natürlich, aber vor allem, wenn mich Menschen teilweise auch auf der Straße ansprechen und sagen, boah, das haben wir angeschaut und das war echt super, was sich Theater der Jugend, was da Sensationelles ist, oder eben, ich habe schon erwähnt, heute Dschungel, im Off-Theater, im Werk X, also Lichtenberger Experiment kennt kaum jemand, älteste noch existierende Kleinbühne, ich glaube Österreichs, ein Kellertheater, wo man einfach hingehen muss, das lebt ja auch davon, dass man hingeht und sich dort 2 Stunden einfach wirklich auch mitreißen lässt. Und auch dort passiert so viel Schönes. Ha, es ist einfach herrlich.
Daniel, du hast ja jetzt schon mehrfach 3 Punkte angesprochen. Erstens, danke für deine stetige Zugewandtheit. Das tut wirklich gut und macht auch viel Freude im Gespräch, dass da jemand immer das sucht, was irgendwie lobenswürdig ist und auch wertschätzenswürdig ist. Zweitens einmal, wir haben schön den Bogen geschlagen. Du hast nämlich sehr viele Ausbildungseinrichtungen gerade genannt, künstlerische Ausbildungseinrichtungen. Das heißt, wir haben hier gerade den Bogen sehr fein gespannt und du hast auch für unser Treffen wirklich den Sack zugemacht. Du hast über Karl Löbel gesprochen und tatsächlich, bevor wir aufgenommen haben, haben wir kurz gesprochen und gesagt, wir müssen aufhören. Der Karl Löbel hat schon mal gesagt, keine Vorgespräche, man muss gleich loslegen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deinen Besuch im Podcast-Studio und es war mir eine wirklich große Freude.
Danke, lieber Fabian. Auch danke, dass du diesen Podcast machst.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort, auf www.bühneneingang.at, gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.